Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. Es sind düstere Aussichten für das Jahr 2023. Erstmals seit 2009 steuert die deutsche Wirtschaft auf eine Rezession zu. Die hohen Materialpreise werden zum existenziellen Problem für Unternehmen. Um das Thema näher zu beleuchten, sitzt Gregor Buchwald, Geschäftsführer von Professor Roll und Pastuch Management Consultants, dieses Mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Die Fragen stellt ihm C4B-Geschäftsführerin Ute Schröder. Herr Buchwald präsentiert im Gespräch Pricing und Vertriebsmaßnahmen und zeigt, wie man seine Marge vor der Mega-Inflation schützt. So viel sei schon mal verraten, die Gießkanne zur Preiserhöhung wird dabei nicht angefasst.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, dass ich Gregor Buchwald zu Gast habe. Gregor, du bist bei Roll und Pastuch und seit ich dich kenne, bist du so mein Brain rund um das Thema Pricing. Roll und Pastuch beschäftigt sich ja auch mit Pricing-Strategien und hat da ganz klar einen Fokus auf Marketing, Vertrieb, Preise und strategische Ansätze. Und ich finde, dieses Thema ist ja so brandaktuell, wenn man so an Inflation denkt, an Sourcing denkt, an die Ukraine-Krise, an Energiepreise. Also das Thema ist ja wichtiger denn je. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt aber einsteigen, weil ich kenne dich ja auch schon seit einigen Jahren, und arbeite super gern mit dir zusammen. Aber stell dich doch einfach nochmal selber vor. Ich glaube, das ist immer am spannendsten.
Ja, danke, liebe Ute. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Habe mich sehr darauf gefreut. Mein Name ist Gregor Buchwald. Ich bin Managing Partner bei Roll und Pastuch. Und ja, ich bin seit gut über 20 Jahren in dem Bereich Vertrieb, Pricing, Strategie unterwegs. Und wir als Roll und Pastuch kümmern uns so ein bisschen um die Umsatzseite. Ne? Wir restrukturieren die Umsatzseite, gucken uns das Thema Topline an mit allen, sag ich mal, Themen, die das Thema, sag ich mal, Preis- und Vertriebsmanagement zu bieten hat. Ich selber wohne in München, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und freue mich auf deine Fragen.
Prima. Ja, ich würde sagen, heute ist es wirklich eine breite Facette, das Thema Pricing. Ich würde schon vorschlagen, dass wir vielleicht einmal allgemein einsteigen ins Thema Pricing. Was verstehst du darunter? Und würde dann aber gerne auch den Schwerpunkt setzen auf der Preiserhöhung, weil gerade im Moment kämpfen einfach viele Firmen mit Materialpreisen, mit Energiekosten. Was kann ich da tun auch als Unternehmen? Für mich ist das Thema Pricing ganz ehrlich immer ein Thema, das auch sehr stiefmütterlich behandelt wird und wo man ja auch wunderschöne Fehler machen kann als Unternehmen. Sag du doch einfach mal vielleicht einmal so eine Einsortierung ins Thema Pricing aus deiner Sicht.
Ja, also das Thema Pricing ist wirklich ein sehr breites Thema. Wir verstehen Pricing so ein bisschen als Prozess. Also es geht nicht immer nur um die Optimierung von einzelnen Preispunkten, sondern wirklich um den Prozess. Und der fängt bei der Preisstrategie an. Also letztendlich genau zu verstehen, wie kann ich meine Preisstrategie so umsetzen, damit es der Unternehmensstrategie letztendlich dienlich ist. Dann geht es in das Thema Pricing, weil man wirklich von Produkten, ne, wie komme ich zu meinen Listenpreisen. Hier machen viele Unternehmen den Fehler, dass sie sich sehr stark an den Kosten orientieren. Also das Thema Cost Plus ist, sage ich mal, noch sehr verbreitet. Ist jetzt auch per se nicht schlecht, sondern man muss eben genau schauen, welche Methoden setze ich wo ein. Da fallen aber auch Themen rein, wie das Thema Service Pricing, Tarife, neue Geschäftsmodelle, Software Pricing etc. pp. Und dann ein wichtiger Punkt in unseren Projekten ist das Thema auch Rabatt und Konditionen. Ne? Also da geht es weniger um das Produkt oder um die Dienstleistung, um die Software, sondern da geht es wirklich darum, zu entscheiden, welcher Kunde bekommt welche Konditionen, welche Rabatte vor- und nachgelagert. Und das Thema Preisdurchsetzung am Ende ist natürlich auch wichtig. Ich habe tolle Strategien, ich habe gute Preise, wertorientierte Preise, aber am Ende muss es ja jemand durchsetzen. Also insofern stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich den Vertrieb aufmunitionieren im Sinne von, ich sag mal, wertbasierte Argumentationen, weg von der reinen Preisdiskussion eben hin zum Wert des Produktes, der Serviceleistung. Aber das hat auch sehr viel mit dem Thema Incentivierung zu tun. Also insofern ist es sozusagen der Prozess, der im Vordergrund steht. Einmal, wie gesagt, angefangen von der Strategie bis zur Preisdurchsetzung über das Thema Produkt und Service Pricing und Kondition. Und die Hebel, die da drunter liegen, sind wirklich unzählige. Und eins wollen wir uns ja heute anschauen, eben zum Thema, ja, wie kann ich Preise am Markt durchsetzen? Wie gehe ich mit dem Thema, ja, Rohstoff Erhöhung, Kostenexplosion um. Und das ist bestimmt auch ein Thema, was im Moment super spannend ist.
Ja, vielleicht eine Facette will ich von dir nochmal rausgreifen. Du hattest ja gesagt, ich habe einmal den strategischen Aspekt, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Das ist ja auch sehr firmenindividuell. Aber dieser zweite Punkt, Rabatte, Konditionen. Ich glaube, dass der bei vielen Firmen immer noch viel zu einheitlich gelebt wird und diese Differenzierung, welcher Kunde kriegt in welchem Markt eigentlich welchen Preis, immer noch viel, viel zu kurz kommt. Wie sind so deine Erfahrung? Wie geht ihr daran in euren Projekten?
Also wir gehen erstmal sehr methodisch daran und sehr datengetrieben. Das heißt, wir gucken uns wirklich jede einzelne Transaktion an, um ein Gefühl zu bekommen, wie macht das Unternehmen seine Preise. Also weniger jetzt auf der Liste, sondern wirklich bei den Konditionen. Und da kannst du dir zum Beispiel mal anschauen, du nimmst dir den Unternehmenswert oder den Kundenwert und schaust einfach, welche Konditionen hat er bekommen. Ne? Und was wir letztendlich sehen, ist oftmals, dass kleine Kunden sehr gute Konditionen bekommen, die sind historisch gewachsen, der war vielleicht mal ein A-Kunde, ist aber jetzt ein C-Kunde geworden und hat immer noch die gleichen Konditionen. Also insofern lohnt es sich auf jeden Fall, bei dem Thema anzupacken und da aufzuräumen, weil jeder einzelne Prozentpunkt, den ich, sage ich mal, an Rabatten zurückführen kann, geht ja genau auf den Ertrag. Also habe ich ein Unternehmen, sage ich mal, von 100 Millionen Euro, ich schaffe es wirklich über die Kondition vielleicht 2% zu reduzieren oder 1%, dann bedeutet das ja 1 Million mehr Ertrag. Und wenn du das jetzt in die, um es ein bisschen noch komplizierter zu machen, ins Verhältnis setzt mit der Umsatzrentabilität, sag mal vielleicht von 10%, ist es ja 1 von 10. Also dann hast du sozusagen, wenn du das wirklich schaffst, das zurückzufahren, hast du eine Gewinnsteigerung schon von 10%. Nur indem du sozusagen die Kondition wieder leistungsgerecht, sage ich mal, ausrichtest und dann halt eben auch an der einen oder anderen Stelle zurückführst.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man lieber sagt, Mensch, ich stecke meine Energie im Pricing rein, drehe vorne an der Pricing- und Umsatzschraube, ehe ich anfange, Kosten zu sparen. Ne? Also, oder es kann beide Facetten sein, aber ich glaube, das ist gerade im Moment ein super tolles Hilfsinstrument.
Ja, absolut. Also wenn du jetzt, sagen wir, die reinen Kostenmaßnahmen, die brauche ich natürlich auch. Wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir so auf der Sunny Side of Consulting arbeiten. Das heißt, auf der guten Seite, wir machen jetzt kein Cost-Cutting etc. pp. Aber gegenüber einer Kostenreduktion oder Kostenmaßnahmen ist das Thema Pricing deutlich günstiger. Ja, es wirkt deutlich schneller. Und der Impact, sage ich mal, 1% bessere Preise oder 1% Kostenreduktion ist auch größer. Also insofern lohnt es sich aus dreierlei Hinsicht an diesem Thema zu arbeiten. Wichtig ist halt dann am Ende auch diese, ich sag mal, du hattest es vorhin genannt, stiefmütterliche Behandlung, das Thema Preismanagement, das sehen wir auch. Ich brauche schon ab einer gewissen Größe eine organisatorische Verankerung. Also jemand, der das Thema sich auf die Fahnen schreibt, den Mut dafür aufhat und der dem Thema auch nachgeht. Das kann ein Pricing Manager sein, Commercial Excellence Manager, also wie man es auch nennt, aber der das Thema letztendlich organisiert und managt.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? Dass man die Ressourcen, die Personal, weil da lohnt es sich ja, das schlägt sich ja 1:1 auf die Marge durch. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt. Wir hatten ja so ein bisschen als Schwerpunkt das Thema Preiserhöhung gesetzt. Das möchte natürlich jeder irgendwie umsetzen im Markt, gerade zur Zeit. Ja, was sind so deine Tipps? Wie sollte man starten, um sich überhaupt so dem Thema Preiserhöhung, Preisdurchsetzung im Markt zu nähern?
Also ich glaube grundsätzlich, ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, die das jetzt noch nicht gemacht haben. Also ich glaube, es geht immer so ein bisschen eher jetzt darum zu sagen, wie kann ich es vielleicht besser machen. Ne? Und viele Unternehmen stehen ja auch nicht vor der ersten oder vor der zweiten Preiserhöhung, sondern vor der dritten und vor der vierten Preiserhöhung. Also insofern muss ich da auch nochmal ganz genau hinschauen. Also grundsätzlich gilt, bitte nicht mit der Gießkanne, sondern auch bei der Preiserhöhung sehr differenziert vorgehen. Und viele Unternehmen wurden jetzt, sage ich mal, in den letzten Dreivierteljahr sehr kalt erwischt, weil sie eben keinen, ich sag mal, Preisanpassungsprozess in der Firma etabliert haben. Ne? Also die wissen letztendlich jetzt nicht ganz genau, wie gehen wir jetzt eigentlich vor. Klar haben die ihre jährlichen turnusmäßigen Preisanpassungen, das sind dann immer so 2-3%, aber jetzt scheppert es ja sozusagen und man muss sich halt ganz genau anschauen, welche Produkte betrifft das, welche Rohstoffe sind betroffen und wie muss ich auf der Produktseite differenzieren, weil einige Produkte, die haben vielleicht einen höheren, weiß ich nicht, Kupferanteil oder einen höheren Eisenanteil etc. pp., die leiden halt deutlich stärker. Also erstmal brauche ich eine klare Transparenz auch über die Kosten, und da kommt ihr dann auch wieder ein bisschen ins Spiel mit dem Thema Controlling, damit ich erstmal weiß, wo sind eigentlich meine Pain Points. Und dann geht es eigentlich letztendlich auch um eine strategische Entscheidung zu sagen, bei welchen Kunden wollen wir wie hoch die Preise anpassen, ne? Bei welchen Industrien oder eben auch international wollen wir einige Regionen anders behandeln als andere Regionen und warum machen wir das eigentlich, ne? Das Thema Strategie darf ich da nicht aus dem Blick verlieren, sondern ich muss mir natürlich auch schon Gedanken machen, bei welchen Industrien möchte ich, sage ich mal, wie stark wachsen, wer verträgt ein bisschen mehr, wie viel Geld wird da verdient und das sollte irgendwo letztendlich auch einen Stellenwert haben bei der Umsetzung und bei der Planung. Also nicht mit der Gießkanne, eben differenziert und auch erstmal die Hausaufgaben machen, was das Thema wirklich Deckungsbeitragsrechnung angeht, wo sind die größten Painpoints etc. Und dann ist es eben auch ein Prozess, den ich haben muss. Und ich habe jetzt nur zwei Punkte genannt. Das endet natürlich am Ende mit der Kommunikation, mit der Incentivierung des Vertriebs, damit er dann eben auch Lust hat, die Preise auch umzusetzen, dass auch dann eben über KPIs, über das Controlling getrackt wird, ne? Und das ist ganz wichtig.
Weil da stelle ich mir schon relativ schwierig vor, den Vertrieb auch wirklich mitzunehmen. Weil wenn ich sage, ich arbeite mit differenzierten Preisen, ich bewege mich wirklich sehr unterschiedlich in einigen Kundensegmenten, in bestimmten Produktsegmenten und auch Regionssegmenten, dann muss ich das natürlich auch inhaltlich kommunizieren und auch, dass es beim Vertrieb vorne angekommen ist. Hast du da irgendwie noch Tipps, wie man da wirklich gezielt vorgehen kann? Du sagst gerade Incentivierung, aber ich muss ja auch unheimlich viel kommunizieren und das Know-how auch zur Verfügung stellen. Wie macht ihr das so?
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man den Vertrieb auf jeden Fall mitnimmt. Am Ende ist der Vertrieb derjenige, der es umsetzen muss. Und man muss also eine Art wirklich Burning-Plattform schaffen. Also der Vertrieb muss halt auch verstehen, dass es für viele Unternehmen auch ums Überleben geht. Ne? Also wenn ich das eben nicht schaffe, die Kostensteigerung umzusetzen, dann geht das eben an die Substanz vom Unternehmen. Also insofern muss die, sag ich mal, intrinsische Motivation natürlich sein, zu sagen, wir müssen da einiges tun und wir müssen die Kunden natürlich überzeugen. Wie gesagt, ich brauche dazu einen Prozess, ich muss die Leute abholen, ich brauche auch die Werkzeuge, ich muss sowas auch trainieren. Wir haben Unternehmen, die haben noch nie eine Preisanpassung, eine Unterjährige gemacht, die wissen gar nicht, wie sie auf die Kunden zugehen sollen. Also im Sinne von, wie argumentiere ich jetzt, wie erzähle ich das meinem Kunden? Das ist natürlich keine schöne Nachricht, dem Kunden zu sagen, ich muss jetzt die Preise um 50% erhöhen und über unterschiedliche Produktsegmente und das vielleicht eben noch differenzieren. Das, wenn ich das noch nie gemacht habe, brauche ich natürlich auch ein Training. Und es hilft natürlich auch, das später zu monitoren, zu gucken, welcher Vertriebler hat welche Preisdurchsetzung letztendlich erreicht, das vielleicht auch zu incentivieren, vielleicht auch im Team zu incentivieren, zu sagen, wenn wir gewisse Ziele erreichen, dann schütten wir vielleicht auch einen Teil des Betrages aus, dann müssen wir auch mal ein bisschen auf die Incentive-Systeme schauen. Aber im Moment ist das eher so, dass die meisten so ein bisschen, ja, ich würde sagen, hinter der Welle sind, als jetzt irgendwie vor der Welle und auch wirklich Getriebene sind und auch nicht wirklich wissen, wie sie systematisch und auch in den Verträgen das so regeln, dass sie dann eben auch bei der nächsten Kostenwelle einen Teil automatisiert abbilden können. Stichpunkt ist hier Preisgleitklauseln etc. pp.
Ja, du sagst gerade Preisgleitklauseln, das ist auch so das nächste Stichwort von mir. Ich habe ja auch super steigende Einkaufspreise. Kann ich mich davor irgendwie schützen? Kann ich tatsächlich sagen, ich koppel es an gewisse Indizes, wenn ich es weitergebe? Wie handhabt ihr das?
Also grundsätzlich gilt ja der Grundsatz Pacta sunt servanda, das heißt, bestehende Verträge sind einzuhalten. Und das hat man, glaube ich, schon irgendwie BWL, Paragraph BGB 242, Treue und Glauben. Also ich muss meine Verträge einhalten und es ist auch die ureigene unternehmerische Verantwortung, Preise also so zu kalkulieren, damit es eben letztendlich passt. Ne? Das gibt der Gesetzgeber vor. Ich habe natürlich die Möglichkeiten einzugreifen, da muss mir das auch ein bisschen, glaube ich, auf dem Zeitstrahl anschauen. Auf der einen Seite habe ich, nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe ein Angebot, ich erstelle das jetzt, ich mache dir ein Angebot und sage, okay, ich verkaufe dir die Kompressoren so für x Euro und dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, mein Angebot gilt für die nächsten 6 Wochen. Ne? Und dann habe ich die Möglichkeit, das irgendwie nachzubessern. So, und dann ist natürlich die Frage, dann unterschreibst du und dann passt das auch und dann sozusagen besteht ja auch die Gefahr und da leiden viele Unternehmen letztendlich darunter. Das heißt, wir haben einen Vertrag geschlossen und jetzt explodieren die Rohstoffpreise. Und so, was mache ich denn jetzt? So, da gibt es eben Unternehmen, die sind darauf vorbereitet, die haben eben entsprechende Breitkleidklauseln, dazu kann ich gleich noch ein bisschen was sagen, oder haben eben vertraglich das so geregelt, dass sie, wenn gewisse, sag ich mal, Indizes sich verändern oder aus einem Korridor rauslaufen, dass sie den Vertrag öffnen können. Wenn du das eben nicht hast, dann bist du sozusagen, wie ich es gerade eben gesagt habe, verpflichtet natürlich, deinen Verpflichtungen nachzukommen. Ne? Es ist insofern sinnvoll, sich mit der Rechtsabteilung zusammenzusetzen und sich genau zu überlegen, wie können wir das Thema angehen. Also das Stichpunkt hier Breitbandklauseln. Sind meine, vielleicht beim Kompressor, vielleicht jetzt nicht so, als wenn du jetzt Plastikfässer verkaufen würdest oder in deinem Bereich Verpackung, wo Polyethylen, Eisen etc. einen großen Anteil an deinen Kosten darstellt, dass ich mir eben genau überlege, welche Indizes sind für mich relevant, möchte ich eine Preisgleichklausel, welche Indizes sind relevant und wie kann ich sozusagen meinen Preis in Abhängigkeit der Rohstoffentwicklung, wie kann ich da so eine gewisse Korrelation letztendlich finden. Man muss sich das genau überlegen. Letztendlich mache ich mich damit natürlich auch transparent und es ist auch so vom Gesetzgeber so, dass man nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen jetzt sagen kann, so ist es, ne, für alle. Es ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Also das heißt, ich brauche natürlich auch das Ja oder das Verständnis von meinem Gegenüber und das Einverständnis und ich kann nicht per se, will es auch keine rechtlichen Empfehlungen geben, aber man sollte es auf jeden Fall prüfen. Ich kann jetzt nicht sagen, für alle ist das irgendwie gleich. Es ist immer eine sehr individuelle Geschichte und die Preisgleichklauseln sind natürlich auch sehr individuell, weil letztendlich das Produkt natürlich aus unterschiedlichen Rohstoffen, Material, Halbzeug besteht und das muss ich eben dann in solchen Klauseln implementieren. Und vielleicht noch ein Satz. Es ist auch keine Einbahnstraße, ne, Ute, sondern letztendlich, wenn die Preise wieder runtergehen, kann genauso gut mein Kunde zu mir kommen und sagen, pass auf, jetzt sieht es wieder andersrum aus, jetzt möchte ich ein bisschen niedrigere Preise von dir haben. Also das ist
ja klar, das ist natürlich so abhängig auch von meiner eigenen Einschätzung, wie schätze ich die Börsenkurse ein im Rohstoffmarkt, ne, und wie erwarte ich die Entwicklung? Man zockt an der Stelle natürlich ein klein bisschen oder mit mehr Gewinnen oder mehr Verlusten oder man sichert sich ab und arbeitet mit den Indizes, ne, sowohl nach oben und unten.
Es kann aber eben nicht sein, dass ich sage, ich möchte meinen Kunden jetzt über den Tisch ziehen oder so, sondern ich will ja letztendlich eine Risikoabsicherung in beide Seiten. Das muss einem halt irgendwie auch vollkommen bewusst sein, warum man das wirklich macht. Ne? Und wenn ich eben wirklich getriebener bin und wir haben wirklich viele Kunden im Bereich der Verpackung, aber jetzt auch, sage ich mal, irgendwelche Baumaschinenhersteller mit dem Thema Eisen etc. pp., es geht nicht darum, Profit zu machen, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wir brauchen eine faire Regelung und wir brauchen eine Regelung, die eigentlich letztendlich auch in beide Richtungen geht.
Ja, ich habe nämlich auch, diese Indizes schaffen natürlich auch Vertrauen. Ne? Also es ist sicherlich ein Stück Transparenz, aber es ist auch ein Stück weit fair, finde ich. Ne? Wenn man sagt, okay, ich kaufe dann deutlich billiger ein, dann ist es vielleicht auch mehr als fair, wenn man dem Kunden das entsprechend auch weniger in Rechnung stellt, weil sonst fühlt der sich natürlich am Ende der Laufzeit des Vertrages im erheblichen Gesprächsbedarf.
Aber frag mal deine Kunden, von unseren Kunden weiß ich, dass die Zulieferer sind brutal. Also die kündigen dir die Verträge, ne, und sagen, jetzt pass auf, wenn du es haben willst, den Prozessor, die Chips etc., dann hast du Steigerungen von 800%. Punkt. Entweder nimmst du es oder lässt es. Also das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die einzelnen Akteure wirklich agieren und dass das dann immer fair ist etc. Sollte es sein. Also wir haben auch Kunden, bei denen ist das auch wirklich so, aber es gibt natürlich dann auch Kunden, die wissen ganz genau, wir haben ein monopolistisches Produkt, wir kennen alle Anbieter, wir wissen, wie die Fabriken ausgelastet sind und die machen jetzt einfach wirklich Kohle. Ne? Also das ist einfach so, guck dir das mit dem Thema Gas an, guck dir die Gaspreise in den USA an und guck dir die Gaspreise in Europa an, die wir jetzt einkaufen, da ist ein Faktor, weiß ich nicht, 3, 4 irgendwie dazwischen. Klar, die machen jetzt einfach Geld. Ne? Also insofern muss man sich das halt genau überlegen, wozu tue ich das eigentlich? Ne? Geht es mir wirklich darum zu sagen, ich muss schauen, dass ich da margenneutral rausgehe oder bin ich da opportunistisch und sage, nee, dann nehme ich einfach einen größeren Schluck aus der Pulle und ich will nicht sagen, nach mir die Sinnflut, sondern ich kann es mir einfach erlauben und gehe da einfach extrem opportunistisch um und weiß eben, auch wenn der Kunde abspringt, ist mir egal, ich werde immer einen anderen finden.
Ja. Nun haben ja nicht alle Kunden sich ideal aufgestellt für die jetzige Situation. Sprich, es kann sein, ich stecke in bestehenden Verträgen sowohl auf der Einkaufsseite als auch auf der Verkaufsseite. Was mache ich denn dann? Was ist so deine Empfehlung, wenn ich jetzt sage, ich habe bestehende Verträge und die Preise, meine Einkaufspreise gehen durch die Decke? Die Situation haben ja jetzt viele Firmen. Stehe ich dann wirklich mit dem Rücken zur Wand? Du hattest vorhin gesagt, ich sollte meine Verträge schon versuchen zu erfüllen. Kündige ich? Was für Möglichkeiten habe ich da eigentlich? Oder kann ich einfach das faire Gespräch suchen mit dem Kunden? Was sind so deine Empfehlungen?
Also ich glaube, man kann alles machen. Wir sehen auch letztendlich alles. Auch wenn ich den Vertrag nicht kündigen kann, sehen wir das bei Unternehmen. Es ist nicht meine Empfehlung. Ich sage einfach nur, was, also auf der einen Seite sage ich was der Berater empfiehlt, auf der anderen Seite ist es ja auch wirklich eine harte Realität. Ne? Also dass die Unternehmen einfach sagen, ich kündige den Vertrag fertig aus und ich weiß ganz genau, dass der Kunde keine Möglichkeit hat. Das muss man sich wirklich genau anschauen. Es gibt Kunden zum Beispiel, die suchen natürlich das Gespräch, weil man auch voneinander abhängig ist. Die haben auch, will ich sagen, freundschaftliches Verhältnis oder ein partnerschaftliches Verhältnis. Da funktioniert das wirklich sehr gut. Also es hängt wirklich sehr stark ab, wie ist das Marktumfeld, wer sind die Wettbewerber, ist mein Produkt ein Commodity, ist es austauschbar, bin ich First Supplier, bin ich Second Supplier, wie hoch ist mein Share of Wallet, kann ich es mir erlauben, kann ich es mir nicht erlauben, mache ich das bei den C-Kunden, wo ich weiß, die opportunistischen Kunden, die sowieso immer nach dem Preis kaufen, die säge ich einfach ab. Ja, das ist mir egal, auch wenn ich die verliere, die kommen schon wieder, ne, wenn ich günstiger bin. Bei den Key-Accounts ist es eben eine Verhandlungssache und es geht ja nicht immer nur um den Preis, sondern ich kann ja eben auch das nutzen, um eben über Menge zu sprechen, über andere Produkte zu sprechen, mein Share of Wallet bei anderen Produktkategorien erhöhen, etc. pp. Also dann ist es bei den Key-Accounts eher so eine gesamtheitliche Verhandlung, wo der Preis natürlich ein wichtiger Punkt ist, aber man sollte sich bloß auf den Preis reduzieren. Und bei den kleineren Kunden, wenn ich die jetzt mal segmentiere nach Preiselastizität oder Preissensibilität, wo ich sage, das sind Cherrypicker, Opportunisten, da gehe ich da halt ganz anders vor. Also insofern muss ich da auch differenziert vorgehen und da sind letztendlich alle, sag ich mal, Spielarten möglich, auch die natürlich, die jetzt nicht im Lehrbuch stehen und die ich jetzt hier nicht wirklich weiter ausführen möchte.
Mhm. Okay. Ja, also schon viele Facetten, die ich eigentlich habe, ne? Also von wirklich, und ich glaube, der Haupthebel, was ist denn für dich so der Haupthebel, wo du sagst, Mensch, sind es wirklich immer viele kleine Hebel, aus denen du sagst, Mensch, da kommt der Erfolg eines Projektes raus, oder gibt es für dich so einen Haupthebel, wo du sagst, Mensch, das müsst ihr unbedingt machen?
Ja, also jetzt, wenn wir wirklich nur auf das Thema Preisdurchsetzung schauen, Rohstoffpreissetzung, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass ich, wenn ich einmal nicht vorbereitet bin, dass beim nächsten Mal vorbereitet bin, und damit meine ich wirklich den Prozess, wirklich zu sagen, wir wissen genau, was wir analysieren, wir wissen ganz genau, dass wir Mengeneffekte von Preiseffekten trennen können, wir wissen ganz genau, nach welcher Logik wir Preise erhöhen wollen über das Produkt. Ich segmentiere meine Kunden, Kundendifferenzierung, das heißt, ich werde nicht jeden Kunden gleich bepreisen oder die gleiche Preiserhöhung, wenn das eben möglich ist, aufdrücken in Anführungsstrichen oder durchsetzen. Ich kann nach Branchen segmentieren. Ich weiß ganz genau, wie ich das kommunizieren werde in den Markt. Ich möchte eben nicht, dass der Vertriebler rausgeht und letztendlich sagt, sich was Tolles einfallen lässt, aber jeder Vertriebler lässt sich irgendwas anderes einfallen. Ich brauche eine klare Botschaft in den Markt. Auch das ist Teil des Prozesses, eine klare Kommunikationspolitik. Also wer macht dann letztendlich was? Und ich brauche eine klare KPI. Ne? Da sind wir auch wieder ganz schnell beim Controlling, dass ich eben letztendlich auch verstehen muss, was haben wir wirklich umgesetzt von den Preisanpassungen, was ist wirklich ein Menge-Effekt gewesen, was ist ein Preiseffekt gewesen, und ich sag mal, wenn ich es noch wirklich schaffe, mit dem Incentivierungssystem in KPIs das irgendwie unterzubringen und vielleicht sogar noch zu incentivieren, dann ist es, glaube ich, sehr gut. Also insofern ist der Prozess das Entscheidende, dass das nicht so ist, oh, wir haben jetzt schon wieder Preisanpassungen, jetzt holen wir wieder die Gießkanne raus, sondern ich habe einen Prozess mit klaren Regeln, wo Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind und wo man dann mit einer gewissen, ich will nicht sagen Gelassenheit reingeht, aber jeder weiß eigentlich, was er zu tun hat,
ja.
Und bringt da auch so ein bisschen Ruhe in den Markt. Ne? Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig, diese Kombination, Prozess eben auch dann kombiniert hinten raus mit dem Thema Controlling, Incentivierung, und das hilft dann wirklich auch die Zeit zu haben und dann strategische Entscheidungen treffen zu können.
Ja. Ne? Vielleicht noch ganz kurz so zum Abschluss als Ausblick. Ich habe einen Punkt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hattest du so in deinem allerersten Satz gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Prozess aufgesetzt, ich bin eigentlich schon ganz so in dem tagtäglichen Doing ganz gut aufgestellt, habe vielleicht Verantwortlichen auch geschaffen, habe einen Prozess definiert. Du hattest ganz am Anfang gesagt, Mensch, die Geschäftsstrategie ist auch extremst wichtig. Ob ich jetzt Serviceleistungen faktoriere, dass ich im Prinzip nicht nur auf Produkte gehe, sondern einfach auch drumherum die Unternehmensstrategie mit im Auge behalte bei dieser ganzen Pricing-Strategie. Mhm. Kannst du da vielleicht, weil ich glaube, auch da ist zukünftig das extremst wichtig, wenn ich diese Basis-Hausaufgaben gemacht habe und gesagt habe, ich habe ein Pricing verantwortlich, habe meine Prozesse etabliert, dann glaube ich, ist das wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele Unternehmen ran müssen. Sag da doch noch mal zwei Sätze zu.
Genau, also wenn wir in ein Projekt reingehen, es gibt letztendlich zwei Arten von Kunden, die zu uns kommen. Die einen sagen, ja, wir wissen ganz genau im Bereich Vertrieb, wir brauchen ein neues Incentivierungssystem für den Außendienst, okay, machen wir. Und es gibt eben Kunden, die sagen, naja, wir wollen im Bereich Vertrieb und Preismanagement einfach das Potenzial heben. Wir wissen, da ist was zu tun, aber wir wissen noch nicht genau was. Dann machen wir ein Pricing Audit, das geht so 6 bis 8 Wochen, wo wir uns das angucken. Und der erste Punkt ist das Thema Strategie. Und was wir uns da als erstes anschauen, ist, haben wir wirklich eine differenzierte Unternehmensstrategie? Also nicht nur, ich möchte natürlich mehr Umsatz machen, mehr Ertrag, ja, das will natürlich irgendwie jeder, sondern wirklich runtergebrochen, dass ich eben genau weiß, im Bereich Automotive gehe ich mehr auf das Volumen, im Bereich MedTech, da habe ich ganz andere Zielmargen etc. pp. Also ich muss schon verstehen über eine Marktsegmentierung, was will ich eigentlich in jedem einzelnen Marktsegment erreichen. Ne? So ganz banal ausgedrückt, wo gehe ich wirklich auf Wachstum, bin auch bereit, Marge liegen zu lassen, tausche das gegen Marktanteile ein, in Anführungsstrichen. Oder ich sage, nee, hier brauche ich extrem hohe Marge, weil ich weiß, die MedTech-Branche zahlt eben mehr. Und viele Unternehmen haben das nicht. Die wissen nicht genau auf das Segment runtergebrochen. Das kann ein Kundensegment sein, das kann aber auch eine Anwendung sein, was sie letztendlich wollen. Und das ist eigentlich der erste Punkt, wenn ich sage, okay, ich möchte mein Pricing ausrichten und möchte auch meinen Vertrieb richtig, sage ich mal, aufstellen, dass ich eben eine differenzierte Unternehmensstrategie brauche, wo ich dann am Ende eben sagen kann, okay, bei dem Kunden habe ich einen anderen, sage ich mal, eine andere Zielmarge als beim anderen Kunden. Und das eben nicht aus dem Bauch heraus passiert, sondern eben abgeleitet aus der Strategie. Und das kann ich natürlich auch wiederum für meine Preisanpassung letztendlich nutzen. Wenn ich eben weiß, in einem Segment verdienen die Kunden sehr viel Geld, dann bin ich vielleicht eher bereit, da zu sagen, da nehme ich ein bisschen mehr als beim Kunden, wo ich sage, die kämpfen ums Überleben. Ne? Also insofern muss auch das Thema Preisanpassung so ein bisschen mit der Strategie letztendlich matchen. Dass man natürlich am Anfang die Marge sichern muss und dass man dann eben gucken muss, dass die Deckungsbeiträge stabil werden, vollkommen klar, Cashflow ist King. Aber wenn ich dann eben die Zeit habe, muss ich schon gucken, wo kann ich differenzieren und wie schaffe ich sozusagen über eine Differenzierung auch mein Ziel zu erreichen. Also insofern ist das die Ausgangsbasis für Vertrieb und Pricing schlechthin, weil eine Vertriebs- und Preisstrategie ist nicht im luftleeren Raum, sondern folgt immer der Unternehmensstrategie.
Ja, super, Gregor. Also vielen Dank. Ich glaube, da waren eine Menge Tipps für alle dabei. Ich glaube, jeder hat jetzt ein paar Hausaufgaben wahrscheinlich sich innerlich notiert. Bei mir kommt zum Abschluss ja immer die gute Fee. Da sollst nicht du dir was wünschen, also nicht den nächsten Familienurlaub, sondern du sollst dir was wünschen rund um das Thema Pricing so in Deutschland. Was würdest du dir von einer guten Fee wünschen, wenn du jetzt so an das Thema Pricing und Unternehmen in Deutschland denkst?
Also wenn du mich jetzt fragst als Unternehmer, würde ich mir natürlich wünschen, stellt keine Pricing-Manager ein, behandelt das Thema weiter stiefmütterlich und holt uns als Beratung rein. Wenn ich jetzt die Perspektive wechsle und sage als Unternehmen, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das Thema noch stärker beim Management ankommt. Das tut es auch. Also noch vor 5 Jahren sah es anders aus als jetzt. Also diese Management-Support und dann auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, weil ein Pricing-Manager ist nichts anderes als jemand, der den Ertragshebel in der Hand hat. Ne? Ganz klar. Und dazu brauche ich dann eben eine Organisation, dazu brauche ich dann die Ressourcen. Und braucht natürlich eben auch, sag ich mal, den Management-Support, dass ich eben nicht ein zahnloser Tiger in der Organisation bin, sondern dass ich eben gewisse Dinge auch umsetzen kann. Und das hat sehr viel damit zu tun. Das sehen wir auch, dass da so Grabenkämpfe entstehen zwischen Pricing dezentral und zentral, dass ich eben mehr Pricing-Kompetenzen, das sehen wir auch im Markt bei den vielen Unternehmen, wieder mehr in die Zentrale hole. Und da brauche ich halt jemanden, der damit dann letztendlich umgeht und der das halt eben über alle Regionen und über alle Kanäle optimal gestaltet und eben nicht nur eine Region im Fokus hat, sondern der letztendlich den Gewinn des gesamten Unternehmens maximiert. Und das sehen wir eben oft, dass es da wirklich Fürstentümer gibt etc. pp. Also eine stärker zentralseitige Betrachtung, eben auch mit Ressourcen ausgestattet in der organisatorischen Verankerung.
Ja. Ja, super. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Ich finde, da waren super viele Impulse dabei.